Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Und siehe, zwei von den Jüngern gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Ja, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und dem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies alles geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leichnam nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, kennt ihr dieses etwas altertümliche Wort Herzeleid noch? Meine Frau hat gesagt, naja, das hat so ein bisschen einen süßlichen Klang, das muss wohl aus dem vorvorigen Jahrhundert kommen. Wenn man Leid trägt und das nicht nur auf die Nieren geht, sondern auch aufs Herz, Herzeleid, trägt wahrscheinlich derjenige, der gerade eine Prüfung verhauen hat, und weiß, er darf nochmal von vorn anfangen. Aber Herzeleid gibt es auch, wenn der Papa seiner Tochter das Auto geborgt hat und die hat eine Beule reingefahren. Aber oft geht es natürlich tiefer. Das Herzeleid, wenn eine Liebschaft auseinandergebrochen ist und man die Person nicht mehr treffen und sehen kann, nach der man sich sehnt. Oder natürlich noch schlimmeres Herzeleid, dann, wenn durch den Tod geliebte Menschen aus unserem Leben gerissen werden und wir trauern und klagen müssen und es eigentlich keine Lösung gibt in diesem Leben. Wir hören heute von zwei Leuten, zwei Jüngern von Jesus, die sogenannten Emmaus-Jünger, die Herzeleid trugen. Aber ihr Herzeleid war eigentlich nichts Süßliches oder nichts nur Trauriges. Ihr Herzeleid war nach außen gegangen, war aggressiv geworden. Sie hatten die Nase voll, sie sind einfach weggelaufen. Von dem Fest in Jerusalem, was noch gar nicht so richtig begonnen hatte. Und sie waren weggelaufen von den Ereignissen, die sie für ein vielleicht das größte Desaster in ihrem Leben hielten, aber die das größte Wunder aller Zeiten darstellten. Diese zwei Jünger gingen traurig weg von Jerusalem nach Emmaus, einem kleinen Ort, der so 2 oder 3 Wegstunden entfernt war von Jerusalem. Möglicherweise waren sie dort zu Hause oder hatten jemanden dort, wo sie zu Herberge sein konnten. Wir wissen nicht genau, wer die zwei waren. Der eine wird mit Namen Kleophas genannt. Der kommt später nochmal in den biblischen Geschichten vor. Und Ausleger vermuten, er könnte sogar aus der Familie von Josef oder Maria gestammt haben und daher eng verwandt gewesen sein mit Jesus. Und der andere, dessen Namen gar nicht genannt wird, ja, vielleicht war es sogar der Evangelist Lukas selber, der uns diese Geschichte so detailreich und spannend erzählt. Sie waren enttäuscht. Alle ihre Hoffnungen waren zusammengebrochen. Und sie hatten ihre Hoffnung auf Jesus von Nazareth gesetzt. Was waren das für Hoffnungen? Sie hatten gehofft, dass er der Prophet sei, von dem im Alten Testament die Rede war, ein Prophet und großer König, der Israel aus der Bedeutungslosigkeit und politischen Abhängigkeit befreien würde und zu neuen Macht und Ansehen bringen würde. Sie hatten gehofft, vielleicht auch so ein bisschen, dass sie von der Ehre, die Jesus dann haben würde, als der neue König auf Davids Thron, dass sie da so ein bisschen abbekommen könnten und vielleicht auch mit der Sänfte durch Jerusalem getragen werden könnten demnächst. Aber das war alles vorbei. Gott mag diesen Jesus von Nazareth gesandt haben. Aber die Menschen haben es verfuscht. Die hohen Priester haben ihn gefangen gesetzt und nicht nur mundtot gemacht, sondern sie haben das Schlimmste nur Denkbare mit ihm getan. Ihn in die Hände der verhassten Heiden ausgeliefert an Pontius Pilatus und haben ihn kreuzigen lassen. Jesus war tot und im Grab. Mit ihm alle Hoffnungen, die sie auf ihn gesetzt hatten. Und ihr Herzeleid ging eben so weit, dass sie den Eindruck hatten, Gott hat die Dinge nicht mehr in der Hand. Das Böse hat überhand genommen. Ist dir auch schon mal passiert, dass die Hoffnungen enttäuscht worden sind, die du in Jesus gesetzt hast? Vielleicht bist du Jesus nachgefolgt und hast dir so gedacht, und vielleicht hat man dir es auch angeraten und gesagt, ja, wenn du immer treu deinem Heiland dienst, dann wird er dich segnen, dann wird es dir gut gehen in diesem Leben. Wenn du immer betest und den Zehnten von deinem Einkommen für das Reich Gottes stiftest, dann wirst du reich sein und erfolgreich. Oder vielleicht hast du so Hoffnung gehabt, dass es weitergeht mit der großen Begeisterung, dass Gottesdienste von Sonntag zu Sonntag immer wieder Hochgefühle in dir wachrufen werden, von denen du die ganze Woche zehren kannst, dass Gemeinde Gottes diese erfolgreichen sind und dass du einem großen Star nachfolgst und viel Macht und Einfluss sammeln wirst. Und dann warst du vielleicht auch enttäuscht worden, als du gemerkt hast, dass der Himmel doch nicht voll goldener Trompeten hängt und dass auch in der Nachfolge deines Heilandes so allerhand schief gehen kann in deinem Leben? Ja, dass Gott dir regelrecht das Kreuz zu tragen auferlegt. Vielleicht hast du Nachteile in Kauf nehmen müssen, weil du nach Gottes Geboten gelebt hast und damit nicht mitmachen konntest bei allen möglichen krummen Touren, die die anderen gefahren sind. Wenn wir uns diese Emmaus-Jünger genauer anschauen, dann sehen wir eigentlich zwei Ursachen für ihre große Enttäuschung, für ihr Herzeleid und ihre Trauer. Sie hatten falsche Hoffnung an Jesus gesetzt. Diese Hoffnung, dass er ein weltlicher König sein würde, ein großer Prophet, wie er ja schon angefangen hatte, dass er eine große Gefolgschaft gesammelt hat. All diese weltlichen Hoffnungen, dass Gottes Reich sichtbar wird in der Form von Macht und Glanz und Gloria, das war ganz einfach unzutreffend. Sie hatten falsche Hoffnungen in Jesus gesetzt. Sie mussten dann noch viel dazu lernen, was Jesus ihnen wirklich bieten wollte und wozu er wirklich gekommen war. Und das andere, warum sie so viel Herzeleid trugen. Ja, das wird offensichtlich, wenn wir das Bild mit den drei Wanderern uns vor Augen führen. Er ist gestorben, er ist begraben, er ist nicht mehr da. Das erzählen sie ihm, Jesus. Jesus ist da, er geht mit ihnen. Er ist doch, der die Frage gestellt hat, was beschäftigt ihr euch denn hier so auf dem Weg weg von Jerusalem? Jesus geht mit ihnen und sie reden davon, dass er tot und begraben ist und dass es noch verwirrende Nachrichten gegeben hat. Er lebe, das Grab ist leer. Das kann auch ein Grund sein für unser Herzeleid und unsere Trauer, wenn wir Jesus woanders suchen als dort, wo er wirklich ist. Dass wir Jesus nur in die alten Geschichten schicken, die wir mal als Kinder in der Kinderbibel gelesen haben oder wie es oft in den Medien, im Fernsehen heute gesagt wird, dass Jesus eben damals ein berühmter Prediger und Religionsstifter gewesen ist, dann bleibt unser Glauben leer und hoffnungslos, wenn wir nicht wissen, er ist hier und er ist da. Und das ist das, was in dieser Geschichte passiert. Jesus kommt zu ihnen, er tritt zu ihnen, er geht mit ihnen und diese Krankheit, dieses Herzeleid, an dem sie so leiden, da hat er ein wirksames Mittel dagegen. Als erstes einmal fragt er sie, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Und da blieben sie traurig stehen und erklären ihm eben genau das, was wir gerade gesehen haben, dass sie in ihrer Hoffnung enttäuscht waren und dass sie Jesus nach wie vor für tot halten. Und wie sie so reden und alles erklären, kann der gute Hirte und Arzt der Seele schon eine Diagnose stellen. Und diese Diagnose hat zwei Teile. Und er sprach zu ihnen, o ihr toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus stellt nicht die Diagnose Herzeleid, sondern er stellt die Diagnose träges Herz, zu träge, um dem zu glauben, was Jesus durch die Propheten hat ausrichten lassen. Und er stellt eigentlich noch eine andere Teildiagnose. Oh, ihr Toren, ihr wisst zu wenig und ihr glaubt zu wenig. Ihr habt zu träges Herz. Sie haben zu wenig Erkenntnis. Sie haben zu wenig gelesen in den Schriften der Propheten. Sie wissen zu wenig darüber, wozu der Messias, der Heiland, wirklich kommen soll. Sie haben es noch nicht richtig studiert. Sie haben noch nicht richtig drauf gehört, auch auf das, was Jesus gesagt hat. Dass er leiden und sterben und auferstehen wird. Sie hätten es ja alles schon wissen können, dass es so kommt. Denn die Propheten und Psalmsänger, Mose im Alten Testament, hatten davon schon geredet. Und genauso hat Jesus davon geredet. Und das stellt uns natürlich vor die Frage, wenn wir mit enttäuschten Hoffnungen, gerade mit enttäuschten Hoffnungen auf Gottes Segen und Gottes Schutz zu kämpfen haben, weißt du, was Gott dir zugesagt hat? Kennst du die Bibel? Hast du drin gelesen? Oder läufst du falschen Hoffnungen noch hinterher? Weißt du, was Gott dir zusagt für dieses Leben? Und weißt du, was Gott dir zusagt für das andere Leben? Da reicht es eben nicht aus, dass wir irgendwann mal im Konfirmandenunterricht eine Bibel geschenkt bekommen haben oder gelesen haben oder zur Konfirmation eine Bibel geschenkt bekommen haben und die schön mit Goldschnitt auf dem Regal steht. Da ist es immer wieder wichtig, dass wir lesen und nachschauen und wissen und erstmal verstehen, was Gott uns verheißt, was für Hoffnung wir haben können. Und dann die andere Teildiagnose eben war, ja, nicht nur ihr Toren, ihr wisst zu wenig, sondern zu trägen Herzens, dem auch zu glauben. Diese Emmaus-Jünger brauchen erstmal einen Herzschrittmacher. Ihr Herz ist zu müde, zu träge, hat sich zu sehr festgesetzt. Es ist zu müde, dem zu glauben, was sie ja im Grunde genommen schon wissen, was Jesus ihnen gesagt hat. Jesus geht mit ihnen, der gute Hirte, aber sie sehen es nicht. Sie wollen es einfach noch nicht glauben, was die Frauen ihnen ja schon gesagt haben. Dass das Grab leer ist und dass die Engel die Auferstehung schon verkündigt haben. Ihr Herz ist zu träge, zu festgefahren, wirklich tiefer zu sehen, das zu glauben, was Gott uns verheißt, was er uns schenkt. Wir stehen eben auch in der Gefahr, wenn wir auf Jesus vertrauen und an ihn glauben, dass wir bei so einem Glauben stehen bleiben, wie die Spuren im Sand. Kennt ihr das? Dieses Bild, das war vor ein paar Jahren mal so ganz berühmt, wo der einer da mit Jesus geht und ich glaube, es ist ein Traum war es und diese Spuren im Sand sieht, wo Jesus mit ihm geht und immer wo es schwer war, ist dann bloß noch eine Spur im Sand. Und er fragt, warum ist Jesus dann nicht da gewesen? Ja, ich habe dich da getragen. Schönes Bild, aber es geht nicht tief genug. Merkt ihr das? Da geht es nur um dieses Leben, um die Sorgen im Alltag. Da geht es um das, worauf die Jünger eigentlich auch nur sich beschränkt hatten. Sie hatten für Jesus auf Jesus gehofft in diesem Leben. Und jetzt war er tot und damit war alles zu Ende für sie. Jesus will die Jünger weiterführen, dass ihr träges Herz munter wird, dass sie mehr sehen, mehr erkennen und dass ihr Herz gesund wird. Ja, und wie macht er das? Sie hatten die 2-3 Stunden Zeit, bis nach Emmaus. Da hat er mit ihnen geredet. Und was haben sie geredet? Da öffnete er ihnen die Schrift. Dass sie sehen konnten, dass Christus dies alles leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen musste. Da hat Jesus eine Bibelstunde gehalten. Über das, was Mose und die Propheten schon gesagt haben. Da möchten wir gerne dabei gewesen sein bei dieser Bibelstunde, bei dieser Auslegung des Alten Testaments. Aber Lukas befriedigt unsere Neugierde an der Stelle nicht. Da müssen wir das ganze Neue Testament schauen, wie Jesus das Alte Testament die Prophezeiung ausgelegt hat. Sicherlich hat er davon geredet. Von der ersten Weissagung auf den Messias. Ihr kennt das gleich nach dem Sündenfall, als die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt hatten, als sie von dem verbotenen Apfel gegessen haben und aus dem Paradies vertrieben worden sind. Da gab es die erste Prophezeiung, der erste Hinweis auf den Retter, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, sagt er zu der Schlange, sagt Gott zu der Schlange, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll der Schlange den Kopf zertreten. Und die Schlange wird ihnen in die Ferse stechen. Jesus hat erklärt, was drin steckt in der alttestamentlichen Geschichte, dass sie eben nicht nur die Geschichte des Volkes Israel ist, sondern die Geschichte von Gottes Handeln mit allen Menschen. Wie er vorbereitet hat, dass der Erlöser kommt, eben von diesen Problemen. Der Auflehnung gegen Gott, der Sünde, alles Leid, alle Krankheit, alle Not in unserer Welt, alles, was uns Herzeleid macht, ist zurückzuführen auf den Sündenfall. Dadurch ist Leid und Not und Tod in diese Welt gekommen. Und dann erklärt Jesus, ja, versteht's doch, Christus musste leiden und sterben. Das war kein Missgeschick, dass er gekreuzigt wurde und begraben wurde. Er musste leiden und sterben, um uns zu erlösen, um uns Hoffnung zu bringen. Sie hofften darauf, dass er Israel erlösen würde. Ja, er hat es doch getan. Durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen. Jetzt versteht's doch endlich. Sicherlich hat Jesus ihnen auch diese Stelle aus dem Propheten Jesaja vorgehalten und sie daran erinnert. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Für uns ist er geschlagen worden. Für unsere Sünden. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Versteht's doch. Ihr mit eurem trägen Herzen glaubt doch endlich mal daran. Darum ging's. Zu Karfreitag und an Ostern. Dieses Grundproblem unseres Lebens, die Sünde aus der Welt zu schaffen. Erlösung von der Gottesferne zu bringen. Und so öffnet Jesus ihnen die Augen, dass sie viel tiefer blicken können, dass sie nicht mehr ein Toren sind im Verstand und vor allen Dingen, dass ihr träges Herz überwunden wird und dass sie glauben können. Und in der Geschichte, wie sie weitergeht, sehen wir dann, dass die Medizin, die Jesus verordnet, beginnt zu wirken. Als sie in Emmaus ankommen und Jesus weitergehen will, da sagen sie ihm, nee, bleib bei uns. Herr, es wird ohnehin schon Abend, wir wollen mehr davon. Komm, du kannst bei uns übernachten. Und Jesus bleibt bei ihnen. Und dann wird uns berichtet, dass sie immer noch nicht gemerkt haben, wer da eigentlich mit ihnen geredet hat, erst als er das Brot bricht, das Dankgebet spricht, auf einmal werden ihre Augen geöffnet. Dass sie merken, es ist ja Jesus gewesen, der die ganze Zeit mit uns gegangen ist. Und er verschwand vor ihren Augen. Damit war der Arzt nicht mehr nötig. Jetzt waren sie gesund. Und Jesus ist nicht mehr leibhaft da unter ihnen, aber er ist schon dabei. Er will ja bei uns sein, alle Tage, bis an das Ende der Erde. Und dann wird sehr schön gesagt, wie sich ihr Herz verändert hat. Als Jesus weg ist und sie darüber nachdenken, dann reden sie nicht mehr davon, dass sie trägen Herzen sind oder dass sie Herzeleid haben, sondern da heißt es dann, brannte nicht Herz, unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Jetzt haben sie ein brennendes Herz. Sie sind begeistert von Gottes Plan für diese Welt. Sie sind begeistert, dass alles richtig gewesen ist, dass sie erlöst sind. Sie sind begeistert davon zu wissen, Jesus lebt und die Hoffnung lebt, dass wir diese Welt mit allem Leid, aller Krankheit, aller Not verlassen können und dass er eine Heimat hat in der Ewigkeit, dort, wo er alle Tränen abwischen wird. Brannte nicht unser Herz in uns, da merken sie und erinnern sich daran, wie diese Medizin an ihrem Herzen gewirkt hat. Da sind sie begeistert und mitgerissen von dieser großartigen Botschaft des Evangeliums. Jesus musste leiden für unsere Schuld, aber er ist auferstanden, er lebt und deine Schuld ist dir vergeben. Du kannst auch auferstehen und mit ihm leben. Glaub's nur. Wirf das träge Herz beiseite, vertrau darauf, auf den Sünderheiland, der nicht jede Woge in deinem Leben glättet und nicht dafür sorgt, dass der Wind immer in deinem Rücken steht. Das auch, wo Zeit dafür ist, aber er wird dir auch das Kreuz zu tragen geben wo du vielleicht in der Gefahr stehst, hochmütig zu werden oder von ihm wegzulaufen. Er ist der gute Hirte, der genau weiß, was du in diesem Leben brauchst. Aber er gibt dir diese Medizin, dass er die Schrift öffnet. Und so aus trägen Herzen brennende Herzen werden können. Wenn wir jeden Tag sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden, wenn wir am Abend uns hinsetzen und den Tag eben nicht mit den Nachrichten oder mit dem Krimi des Tages beschließen, sondern mit ihm. Und die Bibel aufschlagen und lesen und in der Andacht und der Auslegung lesen und in der Familie die Hände falten, gemeinsam und beten zu ihm. Wenn wir jeden Tag wieder sagen, Herr, bleibe bei uns, da will er unsere trägen Herzen ansehen und will sie brennen, dass wir ihn erkennen können und das, was er für uns getan hat. Ja, die Geschichte geht noch weiter. Die brennenden Herzen legen sich dann nicht zur Nacht, sondern es hält sie nicht zu Hause. Sie gehen wieder los, die ganzen 7 Kilometer oder wie weit es war, zurück nach Jerusalem. Sie rennen und müssen diese Botschaft weitersagen, denen, die auch noch trägen Herzens sind, zu träge, dem zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und das bewirkt Gottes Geist auch in unserem Herzen, dass er sie brennend macht für Gottes Liebe, die sich am Kreuz gezeigt hat, als er starb. Das will er an unserem Herzen bewirken, dass dann das, was unser Herz bewegt, den Mund zum Überlaufen bringt, dass wir bereit sind, loszulaufen und es den anderen zu sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete, für Gottes tiefe Weisheit. Dass wir diese Medizin nicht für uns behalten, sondern sehen, wo wir sie weitergeben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.